Es geht heute um das Salz der Erde. Ja, wir feiern Auferstehungsgottesdienst, das Salz der Erde. Wie passt das zusammen? Wartet's ab, ihr werdet im Laufe des Vormittags mitbekommen, wie das zueinander passt. Ich habe mich für diesen Sonntag mit einer Frage beschäftigt und deswegen passt dieses Lied, das Monika und Samu gerade eben gespielt haben, so genial hinein. Und sie wissen eigentlich gar nicht, was in meinem Aufschrieb drinsteht. Die Frage, die mich beschäftigt hat, was wäre gewesen, wenn alles ganz anders gekommen wäre? Was wäre aus mir geworden, wenn die Liebe Gottes nicht gesiegt hätte? Jesus kam in die Welt und er wurde am Kreuz hingerichtet, dass wir leben können. Soweit ist in der Auferstehungsgeschichte noch alles klar. Jesus kam in die Welt, um die Sünde wegzunehmen. Er starb einen qualvollen Tod am Kreuz. Man nahm ihn runter, legte ihn in ein Grab und er auferstand. Und er hat uns frei gemacht, er hat uns Zugang zum Vater gegeben. Amen. Amen. Sind wir dafür dankbar?
Ja.
Sehr gut. Noch nicht alle, aber ich glaube, das kommt noch im Laufe des Vormittags. Und zwar, wenn ich mich mit dieser Frage beschäftige, was wäre gewesen, wenn alles ganz anders gekommen wäre, habe ich mal geforscht, und zwar das Strafrecht im Römischen Reich. Die Römer vollzogen die Todesstrafen nicht nach Belieben. Ich bin so ein bisschen ein Mittelalter-Fan, ich schaue gerne so Filme an, die sich im Mittelalter abspielen. Deswegen beschäftigt mich sowas auch immer wieder mal. Wenn wir das römische Strafrecht anschauen, dann gab es viele Todesstrafen und sie haben da wirklich differenziert, wo es da hingeht. Die Strafe, also die Römer hatten vor allem eine begeisterte Todesstrafe, da kommen wir dann nachher dazu. Pontius Pilatus als römischer Präfekt von Judäa hatte die Todesstrafe über einen Mann verhängt, der aus seiner Sicht ein Hochverräter und ein Aufwiegler war, nämlich Jesus. Und er hat gesagt, die Strafe lautet daher auf Kreuzigung. Das war eine Todesstrafe bei den Römern. Und hätte Jesus wie Paulus zum Beispiel das römische Bürgerrecht besessen, wäre im gleichen Fall eine andere Form der Hinrichtung zur Anwendung gekommen. Denn die Römer vollzogen die Todesstrafen nicht nach Belieben, wie das in vielen Szenen gern dargestellt wird, sondern hielten sich ein uraltes Recht und es war sehr differenziert. Es gibt eine Überlieferung, dass es eine 12 Tafeln einer Gesetzessammlung gibt, die im 5. Jahrhundert vor Christus entstanden sein soll. Da wurde das zum Beispiel beschrieben. Also die Existenz der Tafeln ist nicht hundertprozentig nachgewiesen. Man hat Tafeln gefunden, wo man das angedeutet hat. Deswegen sagt man, das ist nicht zweifelsfrei erwiesen, dass es diese wirklich gab. Aber das Strafrecht, kennen wir, gab's. Inhaber des bürgerlichen Römerrechts wurden auf andere Weise hingerichtet als Untertanen. Doch auch selbst bei den Römern machten sie Unterschiede. Also ein Römer ist nicht gleich Römer. Ein Römer wird nicht gleich bestraft wie ein Römer. Denn da machen sie den Unterschied zwischen den Ehrenhaften und den Niedrigeren. Danach zum Beispiel wurde der Verrat gegen den Staat durch den Sturz vom Tarpeischen Felsen gemacht. Da sind sie mit dem Verurteilten hoch auf den Fels und haben ihm einfach eine von hinten und runter vom Fels. Das war die eine Todesstrafe. Bei Familientragödien zum Beispiel haben sie die Säckung gemacht. Wer von euch weiß, was Säckung ist? Also wirklich gemein, als ich das gelesen habe. Säckung bedeutet, wer sich an seinen Eltern, seinen Großeltern oder seinen Geschwistern vergangen hatte, wurde zusammen mit Schlangen, Hunden, Affen oder Katzen in einen Sack genäht und anschließend im Tiber versenkt. Jetzt fragt man sich natürlich, warum mit Hunden, Katzen und so weiter und so fort. Ja, wenn die diesen Todeskampf haben, dann schlagen die und kratzen sie nochmal um sich und beißen um sich. So ist das nochmal viel, viel qualvoller, gleichzeitig gebissen zu werden und zu ertrinken. Und jetzt kommen wir zu der wahrscheinlich häufigsten Todesstrafe, die Römer gemacht haben. Das war die Enthauptung. An dem hatten sie irgendwie Spaß, ich weiß auch nicht. Das haben sie auch immer mehr entwickelt, am Anfang mit dem Schwert, dann mit einer Axt und irgendwann hatten sie die Guillotine. Einfach grauenhaft, wenn man das so liest. Und die Unterschiede zwischen Ehrenhaften und Niedrigeren spiegelten sich zwischen Erdrosseln und Verbrennen wider. In der Abgeschiedenheit eines Gefängnisses wurden vor allem Verbrechen gegen den Staat durch den Strang der Wärter geahndet. Also Erdrosseln, Und es gab noch Verbrennen und den Tod in der Arena durch wilde Tiere. Kennen wir alles aus Asterix und Obelix. Gab es aber wirklich die Arena. Cäsar liebte das, seine Gefangenen zu quälen. Verbrannt wurden dagegen Angehörige der unteren sozialen Schichten, vor allem Nichtrömer. Das Spektrum der Tatbestände reichte dabei vom Unruhestiften bis zum Ehebruch und Geldfälschung. Die Verurteilten wurden nackt an Pfähle gebunden und anschließend wurde Reisig aufgeschichtet und angezündet. Sie kamen an einem Pfahl, es wurde Reisig aufgeschichtet und angezündet. Wir kennen das dann später vom Hexenverbrennen, da wurde das genauso gemacht. Und das Amphitheater hatte ich vorher schon, den Tod in der Arena. Warum habe ich mich mit dieser Frage beschäftigt? Warum stelle ich euch die Frage, was wäre gewesen, wenn alles anders gekommen wäre? Was wäre gewesen, wenn Pontius Pilatus nicht von Gott gebraucht worden wäre und er nach diesem römischen Recht gehandelt hätte? Zum Beispiel Tod durch Enthauptung. Was wäre gewesen, wenn der Tod durch Säckung passiert wäre? Was wäre gewesen, wenn der Tod durch Verbrennen passiert wäre? Also für mich ist es nicht selbstverständlich, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde und dass er so diesen Tod starb. Auch dieser Tod am Kreuz war qualvoll, ja. Aber es hätte andere Todesarten von Pontius Pilatus geben können. Aber man sieht hier schon, dass Gott Geschichte schreibt. Amen. Dass keine Menschen Geschichte schreiben, denn Pontius Pilatus hätte ohne weiteres ganz anders handeln können. Deswegen bin ich dankbar. Jetzt habe ich euch schon was verraten, den wollte ich euch noch gar nicht zeigen. Er ist auferstanden und ich möchte mit euch gemeinsam einen Mann anschauen, der sich wirklich weit aus dem Fenster gelehnt hat. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, als er tot war. Und ich lese euch dazu eine Geschichte vor. Gerade erst war das rasende Geschrei des aufgewiegelten Mobs in Jerusalem verklungen. Gerade erst war das höhnische Gelächter der Soldaten und jüdischen Würdenträger verebbt. Endlich war dieser unbeliebsame Nazarener hingerichtet. Kopfschütteln und lästern wenden sich die Passanten ab. Da sieht man einen vornehmen Herrn eiligen Schrittens in den Gebäuden des römischen Präfekts Pilatus verschwinden. Er hat nur noch wenige Stunden Zeit, das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Er will verhindern, dass der Leib Jesu lieblos auf dem Friedhof der Kriminellen verscharrt wird. Er will ihn auf würdige Weise beerdigen. Wer ist es, der es wagt, sich im Angesicht der blinden Wut seiner Landsleute und der kalten Herzlosigkeit der Römer zu diesem verachteten Jesus zu bekennen? Ist es einer seiner 12 Jünger? Nein, sie waren alle geflohen. Ist es ein bekannter Jesu? Nein, sie hatten sich abseits des Geschehens gehalten und waren neutral geblieben. Es ist kein anderer als der Ratsherr Josef von Arimathea, ein ehrbares Mitglied des jüdischen Synedriums. Nie hat er bisher gewagt, sich zu Jesus zu bekennen. Zwar hat er in die Tötung Jesu nicht eingewilligt, aber dass sein Herz für diesen Verachteten schlägt, hat er nicht zu bekennen gewagt. Er hatte Angst vor den Juden gehabt. Woher kommt ihm plötzlich dieser Mut? Wie kann er so kühn sein, sich öffentlich gegen die allgemeine Meinung aufzulehnen und seinen Platz im Synedrium damit aufs Spiel setzen? Das Synedrium war dieser Kreis, der darüber entschieden hat, was mit Jesus passieren soll. Es kann nur der Blick auf das willige Lamm Gottes gewesen sein, der etwas in ihm bewirkt hat. Die Gnade und Demut seines Herrn und sein Sterben am Kreuz müssen sein Herz angerührt und seine Zuneigungen geweckt haben. Als kein Jünger mehr da war und die Bekannten von Ferne standen, als die Zuschauer das Kreuzigungsschauspiel sich mit einer lapidaren Geste der Erschütterung abwandten, da tritt Josef hervor, gräbt den Kreuzesstamm aus und löst die langen Nägel aus den Händen und Füßen des Gekreuzigten. Dann wickelt er den Leib Jesu unter Mithilfe von Nikodemus zusammen mit Gewürzsalben in das feine Leinentuch, das er hierfür gekauft hatte, und legte ihn in seine neue Gruft. Damit wird zum Werkzeug, um Gottes Absichten, die er schon Jahrhunderte vorher durch Jesaja offenbart hatte, zu erfüllen. Wir haben hier einen Mann, der in diesem Kreis drin sitzt, der entscheidet, was mit Jesus passiert. Der entscheidet, und er hat sich nicht dafür entschieden, dass Jesus den Tod am Kreuz sterben soll. Da hat er sich zurückgehalten, weil er Angst hatte vor allen anderen, die in diesem Gremium saßen, was mit ihm denn passieren würde. Denn er hätte wahrscheinlich nach diesem römischen Strafrecht auch verurteilt werden müssen, wenn er sich als Jünger Jesu bekennt. Aber er hat es ja irgendwo mitbekommen, was Jesus alles gemacht hat. Also er war nicht offiziell ein Jünger von Jesu, aber er hat sich doch in diese Richtung entwickelt, in seinen Dienst. Und wenn wir das lesen, in Jesaja 53, Vers 9, da steht drin, man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, bei Übeltätern seine Stätte, obwohl er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Munde gewesen war. Jesaja spricht hier von Jesus. Viele, viele Jahre vorher im Alten Testament wird genau das, was mit Josef ist, dort schon erwähnt. Was passieren wird, wenn Jesus kommt, wenn er ans Kreuz geht? Und ich stelle mir die Frage, was, wenn Jesus von Arimathea nicht seinen ganzen Mut zusammengenommen hätte? Was wäre passiert, wenn er nicht seiner Berufung, die Gott für ihn hatte, nachgekommen wäre? Gott hat für jeden von uns eine Berufung. Auch für diesen Josef von Arimathea. Was wäre gewesen, wenn er diese Berufung nicht, wenn er denn nicht nachgekommen wäre? Jesus wäre vielleicht in einem Massengrab verschwunden, genauso wie mit den Kriminellen, weil Jesus wurde am Kreuz mit den Kriminellen gehängt auf Golgatha. Und die anderen beiden Verbrecher, die rechts und links von ihm waren, die haben kein Grab bekommen. Die haben keine Gruft bekommen, wo sie beerdigt wurden. Sie wurden nicht würdig begraben als Tote, sondern sie wurden in ein Massengrab geschmissen, verscharrt, vielleicht vorher noch Arme und Beine getrennt, wie auch immer, keine Ahnung. Was wäre gewesen, wenn er nicht gewesen wäre und gesagt hätte, gib mir diesen Leib Jesu. Er nimmt allen Mut zusammen, geht zu Pontius Pilatus und sagt, gib mir diesen Leib, ich möchte ihn würdig begraben. Ich bin froh, dass Gott Geschichte schreibt. Amen. Nicht ein einziger Mensch, nicht ein Pontius Pilatus und nicht sonst irgendein Mensch, sondern Gott schreibt Geschichte. Und Gott hat vornherein schon alles durchdacht, was mit seinem Sohn passiert. Er hat von vornherein schon gedacht, wie er Pontius Pilatus führt. Er hat von vornherein schon überlegt und bestimmt, was mit Josef, wie er mit seiner Berufung umgeht. Und dafür bin ich dankbar, dass Josef dieser Berufung nachkam. Und ich möchte euch an dieser Stelle einfach einen kleinen Witz vorlesen, dass wir einfach von diesem Strafrecht wieder wegkommen, weil wir feiern heute Auferstehung und nicht den Tod. Und dafür sind wir dankbar. Als Josef von Arimathea abends nach Hause kommt und seiner Frau sagt, ich habe unser Grab vergeben, regt diese sich auf und schimpft, unser Grab? Das war sehr teuer. Das ganze Geld von meinen Eltern haben wir investiert. Wie kannst du nur unser Grab verschenken? Josef schmunzelt und sagt, Schatz, reg dich ab. Es ist doch nur fürs Wochenende. In 3 Tagen kann so viel passieren. Jesus stirbt, wird vom Kreuz genommen, wird ins Grab gelegt, mit einem Stein versiegelt, wachend vorgestellt und 3 Tage später ist dieses Grab leer. Amen. Wir kommen zu der Auferstehungskraft von heute und das ist ja das, was wir heute auch feiern, die Auferstehung Jesu. Durch seinen Tod am Kreuz und die anschließende Auferstehung hat Jesus alles, er hat wirklich alles überwunden und besiegt. Und wisst ihr, Jesus kam stärker aus dem Grab, als er hineinging. Ja? Könnt ihr mir da zustimmen? Jesus wurde als Toter ins Grab hineingelegt. Er konnte gar nicht mehr gehen. Also ging er viel, viel stärker raus, als er hineinging. Jemand, der gestorben ist, ist nicht zu vergleichen mit jemandem, der nur krank ist. Wenn er tot ist, dann zerfällt der Körper. Schon innerhalb kürzester Zeit fängt der Körper sich an zu zersetzen. Der Zerfall ist wesentlich fortgeschrittener. So beinhaltet die Auferstehung von Jesus eine Demonstration. Und zwar die Demonstration von Heilung. Was hat Jesus gesagt? Wörtlich, Blinde werden sehen, Taube werden hören und Lahme werden gehen. Was war das für eine Demonstration im Grab? Die Auferstehung der Toten. Also, ein Toter ist blind. Er wird wieder sehen. Ein Toter ist lahm. Er wird wieder gehen. Und? Er hört nicht, er ist taub und er wird wieder hören. Das ist die Auferstehungskraft, das wir erleben, wo Jesus aus diesem Grab kommt. Er macht es wörtlich, was er gesagt hat. Das Blinde gehen, Blinde sehen, Taube hören und Lahme gehen. Halleluja. Ich find's einfach genial, wie Gott und Jesus das demonstriert, diese Heilung, diese Auferstehungskraft, die er uns zusagt. Er war wirklich in diesem Martyrium, in diesem Punkt, er war tot. Er hatte kein Leben mehr in sich. Er war taub, er war blind, er war lahm, er war alles. Sein Herz hat nicht mehr geschlagen. Und die Auferstehungskraft ist nicht nur eine Wunderkraft, sondern die Auferstehungskraft ist eine Kraft, die uns verändert, die Tote lebendig macht. Die Auferstehungskraft hilft uns dabei, in unserer Umgebung wirklich gut zu bewegen, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Stell dir mal vor, was passieren kann bei einem Ehepaar, wo schon jahrelang Streit ist, wo schon jahrelang Bitterkeit dazwischen ist. Man hat sich auseinandergelebt. Dort kommt die Auferstehungskraft rein, diese Liebe rein. Was verändert sich bei diesem Ehepaar? Sie finden wieder zusammen, sie sprechen Vergebung aus, sie versöhnen sich. Das ist die Auferstehungskraft, die wir erleben dürfen. Wenn jahrelange Kälte in der Beziehung ist und auf einmal greift die Liebe um sich. Und Gott kann Ehe verändern. Gott kann Ehe wieder zusammenführen. Wo wir auch oftmals denken, es gibt keinen Ausweg mehr und alles hat sich auseinandergelebt. Stell dir vor, dass du plötzlich die Kraft besitzt, Gewohnheiten, die dich abhängig machen, zu verändern. Wenn du auf einmal Dinge aufhören kannst, die dich jahrelang belastet haben und du wirst verändert. Und ich bringe euch hier ein Beispiel und öffne mich da euch auch. Ich habe jahrelang geraucht und das nicht wenig. Eine Schachtel, anderthalb, das war so mein normales Ding. Ich habe relativ früh angefangen mit 14 Jahren zu rauchen und habe fast 15 Jahre lang geraucht. Und ich habe immer wieder aus eigener Kraft versucht, das Rauchen aufzuhören. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es mal geschafft für 3 Wochen, für 4 Wochen. Ich habe es auch schon für 6 Monate geschafft und dann habe ich wieder angefangen. Ich habe es aus eigener Kraft nicht geschafft. Und ich habe gemerkt, wie eines Tages diese Auferstehungskraft, als ich das wirklich für mich in Anspruch genommen habe, wie sich von heute auf morgen das Ganze verändert. Wie Jesus kommt und das auf einmal aus meinem Leben wegnimmt und ich habe von heute auf morgen kein Verlangen mehr nach einer Zigarette. Ich hatte kein Verlangen mehr. Es macht mir nichts aus, wenn Leute neben mir rauchen. Es stört mich nicht. Ich habe vor 11 Jahren mit dem Rauchen aufgehört, vor 12 Jahren. Seither kein einziges Verlangen mehr dazu. Gott kann verändern, wenn wir diese Auferstehungskraft annehmen. Aber eine Auferstehungskraft ist manchmal ein schmerzlicher Prozess. Denn wenn Dinge anfangen, sich zu verändern in unserem Leben, dann müssen wir uns auch öffnen. Und es schmerzt manchmal. Diese Auferstehungskraft ist auch in jedem Einzelnen von uns, wenn wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben. Die Auferstehungskraft für uns persönlich annehmen und sagen, ja, Jesus kam stärker aus dem Grab, als er hineinging. Die Auferstehung ist eine Demonstration von seiner Kraft, von seiner Heilung. Und die Auferstehungskraft verändert. Und das ist genau das, was wir heute feiern. Die Auferstehung, die in uns drin ist, die Jesus uns zugesagt hat, dass wir bevollmächtigt sind. Und dann komme ich jetzt zu dem Thema von heute. Das Vermächtnis Jesus, das er gegeben hat, bevor er starb. Er saß mit seinen Jüngern zusammen und er sagt zu den Jüngern, dass sie Salz und Licht sein sollen. Ihr seid das Salz der Erde, wenn jedoch das Salz Kraft verliert. Womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf dem Berg liegt und kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allein im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist das Vermächtnis, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Und wir werden heute und nächsten Sonntag diese Verse anschauen. Und mir geht es heute um das Thema des Salz der Erde. Deswegen lasst uns diesen Text nochmal anschauen aus Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen zu werden und von den Leuten zertreten zu werden. Warum nimmt Jesus dieses Beispiel des Salzes? Warum sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr sollt das Salz der Erde sein? Und wir alle sind Jünger Jesu, also betrifft es uns genauso. Er sagt zu uns, seid das Salz der Erde. Aber warum nimmt er diesen Vergleich? In der Schrift wird das Salz als Symbol für den moralischen Geschmack gebraucht und damit für etwas Erhaltendes. Jede Opfergabe, wissen wir aus dem Alten Testament, des Speisopfers wurde mit Salz gewürzt. 3. Mose 2, Vers 13, Entschuldigung. Alle Speisopfer und überhaupt alle Opfergaben müssen gesalzen werden, denn das Salz ist das Zeichen des Gottesbundes. Das Salz ist das Zeichen des Gottesbundes. Deswegen sagt Jesus, sei das Salz der Erde. Oder wir lesen in 4. Mose 18, Vers 19 folgenden Text. Alle Abgaben von den heiligen Gaben, die die Israeliten Jahwe bringen, habe ich dir und deinen Familienangehörigen gegeben. Diese Ordnung gilt für alle Zeit. Es ist ein ewiger Salzbund vor Jahwe. Für dich und deine Nachkommen. Hier sind wir erwähnt. Und die Nachkommen sind wir. Wir haben einen Salzbund, der uns zusammenschließt. Wir müssen wissen, Salz war zur damaligen Zeit eines der wertvollsten Dinge, die es überhaupt gab. Schwer vorzustellen, oder? Heutzutage. Also ich war mal im Laden, habe mal so ein bisschen Salz gekauft, hat sogar alles Mögliche drin, Fluorid und was weiß ich was noch alles. Alles, was angeblich ein Körper braucht. 19 Cent. Jetzt sagt mir mal einer, das soll wertvoll sein. Also heutzutage schmeißt man sogar das Salz vor die Straße, wenn es gefroren ist draußen, dass es wieder abtaut. Und dann kann mir eigentlich keiner sagen, dass so ein Salz wertvoll ist. Ja, es gibt viele Salzarten. Es gibt wahrscheinlich auch Salz zu kaufen. Das kostet 50 Euro ein Gramm oder so. Keine Ahnung. Aber ich glaube, gibt's bestimmt. Und nur ein Körnchen davon darf verwendet werden. Damals zu Zeiten von Jesus war das Salz wertvoll. Sogar die Soldaten wurden in Salz bezahlt. Das muss man sich mal vorstellen. Heute kriegt man das Geld aufs Konto. Früher hat vielleicht jeder so einen Salzsack bekommen oder so, weil es einfach das Wertvollste war. Warum war es das Wertvollste? Schauen wir uns an. Eigenschaften von Salz. Salz ist ein Konservierungsmittel. Damals, vor 2000 Jahren, gab es keine Dosen, keine Dosenöffner wie heutzutage. Es gab auch keine Kühlschränke oder Gefrierschränke, wodurch Fleisch oder ähnliches Gemüse lange aufbewahrt werden konnte. Nein, es gab nur die Möglichkeit, Fleisch in Salz einzulegen, zu pökeln. Dadurch wurde dieser Prozess des Schlechtwerdens schlichtweg gestoppt. Deswegen war Salz so wertvoll. Es gab nichts, wo man was kühlen kann. Die haben ihr ganze Sach nur haltbar machen können, indem sie das in Salz wenden und somit das Salz einfach dieses Schlechtwerden stoppt. Salz, auch eine Eigenschaft, ist ein Antiseptikum. Vor 2000 Jahren gab es keine Antibiotika, wie heutzutage. Um eine Infektion zu vermeiden, rieb man Salz in den Wunden. Salz ist bis heute ein effektiver Weg, um Wunden zu heilen. Mit Salz aus dem Toten Meer können Hautkrankheiten behandelt werden, zum Beispiel Neurodermitis. Viele Menschen fliegen zum Toten Meer und verbringen ein oder zwei Wochen dort und baden jeden Tod in diesem salzhaltigen Wasser, in diesem salzhaltigen Meer und werden geheilt. Nein, ich komme gleich dazu. Warum? Es tut vielleicht weh, wenn Salz in eine Wunde kommt und das hilft, eine Infektion zu töten. Warum sage ich, sie sterben jeden Tod, also es ist bewusst gewählt, jeden Tod. Also ich bringe euch jetzt ein Beispiel, ich habe auch die Erlaubnis dafür von meiner Frau, der Angie, denn die hat Neurodermitis. Schuppenflechte, Entschuldigung. Sie hat auf jeden Fall eine Hautkrankheit, Und wenn da Salz drauf kommt, Salzwasser, das tut weh. Deswegen, wenn du ins Tote Meer gehst und da drin badest und hast vielleicht irgendwo eine offene Stelle, ich meine, wer das nicht glaubt, darf das gern mal zu Hause probieren, wenn er irgendwo eine Stelle hat, nimm einfach ein bisschen Salz und tu das mal. Ich glaube, das machen wir nur einmal. Also ich glaube, für so jemanden, der das wirklich hat und überall offene Stellen hat und der wagt sich in dieses Meer hinein, für den ist das schon so ein bisschen ein Todsterben. Das tut weh, höllisch weh. Aber er weiß, dass es dann hinterher wieder besser wird. Und warum das Beispiel? Weil es verändert sich. Wir waren vor 2 Jahren in Sardinien im salzhaltigen Meer und meine Frau hatte am Fuß eine offene Stelle von der Schuppenflechte. Und wir sind immer wieder durchs Wasser hin und her gelaufen und die Füße reingestreckt. Meine Frau ist nicht so der Meergänger, muss man dazu sagen. Bin ich schon dankbar, wenn sie mal die Füße ins Meer reinhält. Schwimmen im Meer, könnten ja Fische und so kommen. Das geht gar nicht. Als wir da mit dem Boot unterwegs waren, sie blieb schön auf dem Boot und wir sind alle ins Wasser und zur Bucht geschwommen und sie blieb allein auf dem Boot. Buch. Ja, geht nur. Jetzt sind mir zu viele Fische. Nein, Spaß. Sie geht schon ab und zu mal rein, aber. Aber diese Wunde ist seither weg. Weg. Dieses Salz hat bewirkt, dass diese Wunde weg ist. Seither nicht mehr da. Das ist, was Salz macht. Und es ist ja nur ein kleiner Salzgehalt hier im Süden bei uns. Also der Salzgehalt im Toten Meer ist ja so hoch, dass er die Dichte vom Wasser verändert, dass wenn du da rein liegst, du nicht untergehst. So viel Salz ist da drin. Das ist nicht zu vergleichen mit Italien, Adria und so weiter. Was ist noch eine Eigenschaft von Salz? Salz verleiht Geschmack. Die einen mögen mehr Salz, die anderen mögen weniger Salz. Aber was macht Salz? Wer mag Pommes ohne Salz? 1, 2. Aber die Mehrheit mag nur Pommes mit Salz. Pommes schmecken irgendwie lahm ohne Salz. Ein Fleisch ohne Salz schmeckt nicht. Aber warum? Salz dient dazu, diese Stoffe aus dem Lebensmittel nochmal etwas zu verstärken. Das Fleisch nochmal intensiver geschmacklich darzustellen. Also ja klar, wenn ich jetzt so ein Tütchen Salz auf ein Stück Fleisch mache, wäre es ein bisschen zu viel. Also es braucht schon die nötige Nuance zu sagen, so viel Salz darf da drauf und dann schmeckt es richtig gut. Am besten noch so ein bisschen grobkörnig, das schmeckt am besten. Fleisch auf dem Grill, schön groß anbraten, innen Medium und dann so ein paar richtig grobe Meersalzkörner obendrauf. Wer hat Hunger? Ja, und genau das ist nämlich das, was Salz auch macht. Salz macht Menschen durstig. Wer war schon mal irgendwo in einem Pub, in einem Lokal, in einer Bar und hat da einfach gemütlich einen Cocktail geschlürft? Also ihr dürft euch ruhig outen, das ist nicht verdammt. Also ich mache das auch mal gern. Was seht ihr da meistens, wenn ihr da irgendwo sitzt? Ja, die Bedienung kommt immer so schön mit einem Gläschen, da hat es dann ein paar Salzstangen drin oder ein paar Erdnüsse. Ja, warum machen denn die das? Das hat einen ganz einfachen Grund. Weil wenn ihr einmal anfangt, diese Salzstangen zu knabbern und dieses Salz in euch aufnimmt, kriegt ihr umso mehr Durst. Das heißt, mehr Durst heißt mehr Getränke, mehr Umsatz. Jetzt habe ich es euch verdorben. Nein, natürlich nicht. Ihr könnt ja auch die Salzstangen stehen lassen. Macht ja nichts aus. Es liegt ja an euch, ob ihr zurückhaltend seid. Salz entzieht Bitterstoffe. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin ständig irgendwo in Bars oder Kneipen unterwegs, weil ich das alles weiß. Dazu gibt's auch Google. Oder irgendeine andere Suchmaschine, wo man solche Dinge nachforschen kann. Barkeeper nutzen zum Beispiel eine kleine Nuance Salz, um bittere Getränke genießbar zu machen. Also wo so die Bitterstoffe rauskommen, vom Getränk her einfach, weil es sich nicht vermeiden lässt, kommt eine kleine Nuance Salz rein, dass diese Bitterkeit einfach draußen ist. Eine kleine Prise Salz reicht da. Und die nutzen das wirklich. Manche machen sogar einen Salzrand obendrauf. gibt's alles Mögliche. Vielleicht die Senioren in unserem Kreis wissen das vielleicht von früher. Also meine Oma hat es zum Beispiel so gemacht, wenn der Kaffee sehr bitter war, hat sie einfach in das Kaffeepulver ein bisschen Salz oben rein und es entzieht die Bitterkeit von dem Kaffee. So war der Kaffee eigentlich besser genießbar, weil die Bitterkeit, der Bittergeschmack vom Kaffee einfach weg ist. Geht heutzutage im Zeitalter der Kaffee-Vollautomaten und Senseo-Pads und was weiß ich was, geht es alles nicht mehr. Salz oben mit rein. Außer ihr malt es gleich mit, grobes Salz in den Schacht oben mit rein. Dann funktioniert das vielleicht auch. Aber es darf wirklich nur eine ganz, ganz kleine Prise sein, weil sonst schmeckt der Kaffee auch wieder nach Salz und dann ist er wieder ungenießbar. Gerade für mich als Kaffeetrinker ist das ganz schwierig, wenn der salzig schmecken würde. Und vieles, vieles mehr. Salz hat so viele Eigenschaften, zum Beispiel Wasserenthärtung, verändert die Dichte von Wasser, gerade im Toten Meer, kann auftauend wirken im Winter, soll man eigentlich nicht, aber die meisten machen es doch, Salz hinschmeißen zum Abtauen. Genau. Wenn wir uns jetzt nochmal den Text hernehmen, aus Matthäus 5, Vers 13, wo Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Was meint Jesus damit? Jesus meint damit sprichwörtlich, er spricht bildlich von der Frische und Würze in einem Christen, wobei sein Herz in dem Bewusstsein der Gnade aufrechterhalten wird. Der Verlust dieser Eigenschaft kann durch nichts anderes ersetzt werden. Da kommen wir dann nachher noch dazu. Wir als Christen haben eine Bestimmung. Ob uns das passt oder nicht, ob uns das gefällt oder nicht, ist es mal was anderes. Aber Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Hier steht nicht, ihr werdet das Salz der Erde. Hier steht nicht, eines Tages, wenn ihr dieses oder jenes macht, könntet ihr mal Salz der Erde sein. Sondern hier steht eine Bestimmung von uns. Und zwar, ihr seid. Ihr seid. Nicht ihr werdet, nicht ihr könnt irgendwo sein, sondern ihr seid. Das ist eine Bestimmung, die Jesus zu seinen Jüngern sagt, also auch zu uns. Wir sind das Salz der Erde. Also ich fühle mich auch nicht immer danach, ein Salz der Erde zu sein. Ein Salz zu sein in meiner Umgebung. Ich bin ein Mensch. Aber ich darf daran festhalten, dass Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn wir so das lesen, ihr seid das Salz der Erde, so ging es mir lange. Ja, wir sollen einfach den Zerfall der Erde aufhalten. Wir sollen hinausgehen, das Evangelium verbreiten, am besten Afrika, überall ins Ausland, wo auch immer. Mittlerweile, wenn ich das lese, ihr seid das Salz der Erde, dann heißt das für mich nicht nur im Ausland, sondern wo beginnt meine Mission? In meinem Umfeld. Wir sind alle, oder die meisten zumindest, in der Welt, in der Arbeitstätigkeit. In meinem Umfeld soll ich das Salz der Erde sein. Und wenn es unser einzigster Auftrag wäre, Salz der Erde zu sein, immer nach Afrika oder sonst irgendwo hinzugehen, dann frage ich mich, warum wir sonntagmorgens hier sitzen. Dann könnten wir uns das sparen. Wir bräuchten kein Gemeindehaus, müssten uns über Umbau keine Gedanken machen, sondern wir müssten eigentlich alle aufs Missionsfeld hinaus und sagen, da muss Jesus verkündet werden. Da müssen wir Salz der Erde sein. Nein, wir müssen auch hier Salz der Erde sein. Genauso hier im Ort Albershausen. Wir sind das Salz der Erde. Wir sollen es nicht nur sein, sondern wir sind es. Nehmen wir uns nochmal die Eigenschaften her von Salz, die wir vorher hatten. Salz ist ein Konservierungsmittel. Wie kann jetzt ein Christ ein Konservierungsmittel sein? Noch ist es leer. Ein Christ soll Konservierungsmittel sein, und zwar steh auf und mach einen Unterschied. Sag, wo Unrecht geschieht. Halt's nicht für dich in deinem Umfeld. Handle und lebe nach den Maßstäben der Bibel. Das ist immer für mich etwas schwierig, in meiner Arbeit Salz zu sein. Aber genau das sollen wir sein. Ein Konservierungsmittel, und es hat nicht nur damit was zu tun, den Zerfall aufzuhalten, sondern einen Unterschied zu machen, die Wahrheit zu sagen, sich nicht dazuzustellen, wenn ein Arbeitskollege dermaßen über den Tisch gezogen wird oder runtergemacht wird, sondern sich auf seine Seite zu stellen, hey, hier passiert Unrecht. Hier bin ich Salz der Erde und mache einen Unterschied. Und ich hatte vor vielen, vielen Jahren, als ich in der Ausbildung war, einen Freund, der auch mit in der Ausbildung war, und der war kein Deutscher, er hat es mit der deutschen Sprache echt sehr, sehr schwierig. Und ich hatte einen Ausbildungsmeister, der war wirklich unter aller Kanone. Also heute würde ich sagen, er war wirklich sehr rassistisch unterwegs. Damals habe ich das nicht ganz so erkannt. Aber ich habe mich auf seine Seite gestellt. Weil ich fand es so unrecht, was der mit dem gemacht hat. Der hat ihn nur runterlaufen lassen, jeden Tag in der Ausbildung. Der hat ihn nur schlecht gemacht, hat schlecht über ihn erzählt. Ich habe mich auf seine Seite gestellt und gesagt, hey, das ist Meister, das ist nicht in Ordnung. Er kann nichts dafür, er kann die deutsche Sprache nicht richtig, aber er lernt, er ist willig. War für mich dann auch nicht mehr ganz einfach in der Ausbildung, aber Gott ist zum Glück mit mir. Und er ändert die Dinge, wenn wir nach den Maßstäben der Bibel leben. Salz ist ein Antiseptikum. Wie kann ein Christ ein Antiseptikum sein? Zum Beispiel in der Ehe, wo es kracht, offen und ehrlich miteinander umgehen. Dieses Glas nicht leer lassen, sondern Dinge ansprechen und so Salz in der Ehe zu sein. Bei der Arbeit, wo Dinge nicht richtig laufen, ansprechen und Lösungsfinder sein. Wir sind Lösungsfinder und das ist ein Antiseptikum, das ist ein Heilmittel, ein Lösungsfinder zu sein, wenn es Schwierigkeiten gibt. Dort sollen wir Salz der Erde sein. Salz verleiht Geschmack. Verleihe deiner Umgebung Geschmack. Präge doch deine Arbeitsstelle. Warum nicht? Wisst ihr, heute kann ich sagen, was es heißt, eine Arbeitsstelle zu prägen. Damals nicht. Aber meine Kollegen in der Firma wissen, dass ich Christ bin und sie wissen, dass ich manche Dinge nicht in Ordnung finde, dass ich da auch nie mitmachen würde, dass ich da nie mich dazustellen würde, weil es einfach nicht richtig ist. Ich bin im Außendienst unterwegs, im Vertrieb und ich würde meine Kunden nie anlügen. Nie. Das können zwar manche in meinem Umfeld nicht verstehen in der Arbeit, aber ich sag, mit der Wahrheit komme ich weiter. Weil eine Lüge bringt mich in die nächste Lüge und diese Lüge bringt mich in die nächste Lüge und so weiter und so weiter. Und irgendwann bleibt mir gar nichts anderes mehr übrig, als zu lügen. Was ist denn falsch dran, mit seinen Kunden ehrlich zu sein? Also ich sehe da nichts Falsches drin. Und ich habe da tolle Erfahrungen gemacht, wenn ich mit meinen Kunden ehrlich umgehe, die das einfach auch verstehen. Weil nichts ist schlimmer, wenn eine Lüge offenbar wird, und dann die Geschäftsbeziehung schlecht ist. Also ich möchte das nicht und ich werde das auch nicht tun. Wir können durch Fröhlichkeit und Freude unser Umfeld prägen. Ich hoffe, wir sind alle fröhlich und freudig. Also ich nicht immer, ich gebe es zu. Es fällt mir auch oft schwer, fröhlich und freudig zu sein. Ja, ich bin ehrlich mit euch. Salz macht Menschen durstig. Den Geschmack hatten wir schon. Wie kann ein Christ durstig machen? Durstig auf Lebenswasser. Wir können Menschen durstig machen durch unseren Charakter, durch unser Benehmen, wie wir mit anderen umgehen. Das verändert. Und es macht Lust nach mehr. Wenn die Leute merken, hey, an dem ist was anderes, der hat Freude, der hat Friede, der hat Geborgenheit, der hat Weisheit, der hat Gemeinschaft, der fühlt sich wohl, dann merken die Leute, dass mit uns was anderes ist. Und dann werden sie hoffentlich auch an den Punkt kommen und sagen, das will ich auch. Ich will auch die Freude, ich will auch die Geborgenheit. Und die letzte Eigenschaft, Vergebung. Das war das Thema Salz entzieht die Bitterstoffe. Woher kommt eine Bitterkeit in einem Menschen? Durch ein Erlebnis, durch einen Streit, dass er sagt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Mit dem spreche ich nicht mehr. Wenn der kommt, drehe ich mich um. Wart 5 Minuten. Dann hat er mich vielleicht nicht gesehen. Und wenn er dann weg ist, dann gehe ich ganz schnell in die andere Richtung. Das ist Bitterkeit. Und warum fällt es uns immer so schwer mit der Vergebung? Also auch mir fällt es echt schwer manchmal, wirklich dieses Salz zu sein und zu sagen, ja, ich gebe das ab, ich vergebe dir, egal was war, hey, lass es uns vergessen, es ist vergangen, weg. Das sind die Eigenschaften von Salz, wie wir als Christen Salz der Erde sein können. Und lasst uns noch den zweiten Teil anschauen von dem Vers. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Wir müssen wissen, dass unser Salz heutzutage einen sehr hohen Reinheitsgrad hat. Also das ist wirklich Salz pur. Damals zu Zeiten von Jesus war das Salz sehr unrein und es konnte den Geschmack verlieren, besonders dann, wenn es mit der Erde in Kontakt kam. Warum? Habe ich mal geforscht. Das Salz im Orient ist nicht reines Kochsalz, sondern meistens mit pflanzlichen und erdigen Substanzen vermischt. Es kam bisweilen vor, dass nachdem es vor der Sonne und dem Regen ausgesetzt worden war, es völlig geschmacklos und vollständig unbrauchbar war. Das war das Salz von damals. Es war einfach unbrauchbar. Und warum sagt Jesus dann, es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen zu werden? Wenn das Salz seinen Geschmack verloren hat, dann gibt es keinen Nutzen mehr dafür, für dieses Salz. Es wurde auf die Straße geworfen und man lief drauf rum. Also so wie heute, wenn man im Winter streut oder Salz hinhaut, dass es abtaut. Aber das ist das Salz, das ist das andere Produkt von dem. Ihr wisst, dass Salz, egal welches Salz ihr kauft, aus einer gleichen Fabrik kommt, das Streusalz wie das Esssalz, es wird einfach getrennt. Das gute Salz wird rausgefiltert und das andere Salz wird dann genommen zum Auftauen. Genauso auch das Salz zur Wasserenthärtung kommt aus dem gleichen Salz raus. Es wird nur einfach anders aufgenommen. Was soll uns diese Stelle sagen? Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Christen, deren Charakter und Benehmen nicht christlich sind, das heißt ein Leben gemäß der Bibel führen, haben keine Salzkraft mehr und sind gut für nichts. Sie bringen Jesus in einen schlechten Ruf und darüber hinaus auch sich selbst. Ich möchte euch da ein Beispiel geben. Also Ähnlichkeiten mit Personen hier im Raum bitte nicht persönlich nehmen. Ich habe mir das einfach durchgesponnen. Ich habe hier an niemand gedacht. Bei uns ist das definitiv nicht so. Sonntagmorgen bin ich der Frommste, bete Gott an, bin hilfsbereit, sehe, wo was zu tun ist. Ich bin für jeden da, für jeden im Gespräch da. Und kaum bin ich da draußen zur Tür raus. Und es wird Montag. Dann ist der Erste, der mir über die Straße läuft, schon richtig dumm, der kann gar nicht Auto fahren. Kann der jetzt endlich mal Gas geben? Meine, es sind 60 erlaubt, nicht 59. Ich beschimpf jeden, wenn ich in die Firma reinlaufe, sage ich nicht guten Morgen, sondern weg. Lass mich in Ruhe, hab schlecht geschlafen. Jeder, der nicht meiner Meinung ist, den lasse ich das spüren, dass er auf dem falschen Weg ist. Das ist überspitzt. Aber wenn wir so wären, was glaubt ihr, was die Leute über Christen denken? Wenn das ein Christ ist, dann will ich lieber keiner sein. Es ist ein falsches Bild von Jesus. Und wenn Leute in unserem Umfeld wissen, dass wir Christen sind, dann können wir nicht so sein. Dann ist es ein Salz, das Kraft verliert, das auf den Boden geworfen wird. Und Jesus und Gott wird irgendwann seine Konsequenz daraus ziehen. Wenn wir in der Ewigkeit sind, wird er irgendwann sagen, hey, was hast du damit gemacht? Wie hast du meinen Ruf gelebt? Wie warst du Salz der Erde? Was hast du damit gemacht? Wie hast du meinen Ruf vorangebracht? Jesus meint damit, wenn die Jünger sich an die Welt angleichen, geht ihre Salzkraft verloren. Jesus sagt ganz klar, werdet nicht wie die Welt, sondern seid anders, seid aus der Welt, seid wie ich. Wir lesen in Kolosser 4, Vers 5 bis 6, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Das Salz in unserer Sprache, in unserem Ausdruck, das sollen wir sein. Und jeder von uns weiß, dass Salz pur nicht schmeckt. Also wer schon mal Salz und Zucker verwechselt hat, der merkt es ganz schnell, dass Salz nicht schmeckt. Und jetzt habe ich genau den Effekt, dass Salz durstig macht. Wir sollen einen Unterschied machen. Ich darf das Lobpreisteam mal nach vorne bitten. Ich steige in meine letzten Punkte ein. Die Auferstehungskraft und Salz der Erde, wie passt das zusammen? Wenn wir uns nochmal die Geschichte hernehmen von Josef, von Arimathea, sehen wir so einige Parallelen, die das so zusammenfassen. Und das war für mich einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, Auferstehungskraft und Salz der Erde, das ist genau das, was Gott uns sagt, was sein Vermächtnis ist. Wie oft gleichen wir als Person diesem Josef von Arimathea? Wir haben nicht den Mut, um einen Unterschied zu machen. Wir haben nicht den Mut, irgendwo hinzugehen und sagen, das ist Unrecht. Wir haben oft nicht den Mut zu sagen, ich glaube an diesen Jesus. Das ist mein Gott. Das ist der, mit dem ich unterwegs bin. Und der Blick auf den Gekreuzigten, der sich aus Liebe zu uns hingegeben hat, kann unsere Herzen in Bewegung bringen und uns anspornen, ihn zu ehren. Auch wenn das für uns Nachteile bedeutet und alle anderen mit ihm nichts zu tun haben wollen. Wir werden oft verspottet. Aber Jesus wurde verspottet. Und er sagt nicht, dass es für euch besser sein wird als Christ, wenn ihr euch zu mir stellt. Er sagt nicht, dass es einfach sein wird und dass die Leute euch in Ruhe lassen. Ich meine, wir in Deutschland haben hier das echt schön, uns so sonntagmorgens in der Gemeinde zu treffen, Gott die Ehre zu geben, ihn gemeinsam anzubeten. Aber es gibt Länder, da ist das einfach nicht so. Da ist es nicht so, dass man sich trifft und man weiß, dass alles gut abläuft. Sondern kann es durchaus sein, dass die Polizei reinkommt, wie auch immer, und so eine Versammlung unterbrochen wird. Das sind die Christen, die sich im Untergrund treffen. Es ist für uns ganz normal, sonntagmorgens in eine Gemeinde zu gehen. Aber es gibt andere, da ist es nicht so. Und Gott kann aus furchtsamen Jüngern kühne Jünger machen. Wenn du Angst hast, diesen Weg zu gehen, dann kann Jesus dich verändern. Du kannst einen Unterschied machen. Und wir dürfen ihn darum bitten, dass er uns verändert, dass wir dieses Salz sein dürfen, dass er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Nicht ihr werdet es irgendwann sein, sondern ihr seid es jetzt schon. Ob wir uns danach fühlen, ist was anderes. Aber wir sind es schon. Wir werden es nicht erst, sondern wir sind es jetzt schon. Gott kann Menschen in seinen Dienst berufen, von denen wir es nie gedacht hätten. Wenn mir vor über 30 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich eines Tages predigen werde, das hätte ich dem nie geglaubt. Mit 10 Jahren war ich gerade mal so ein im Anfang von meinem Glauben, in der Kinderstunde zum Glauben gekommen. Aber ich hätte nie gedacht, dass Gott mich in den Dienst beruft. Für mich waren das immer so die ganz Großen, die im Dienst drin sind. Aber jeder von uns hat einen Dienst und jeder von uns ist ein Prediger, wisst ihr das? Jeder von uns ist einer, der seinem anderen von Jesus erzählen kann. Es geht nicht um den Pastor, es geht nicht um einen Ältesten, sondern jeder von uns hat die Berufung und die Gabe, von Jesus zu erzählen. Wir sind Salz der Erde. Nicht der ist Salz der Erde oder der ist Salz der Erde, der soll das bitte auch machen, sondern jeder von uns, egal wo wir gehen, wo wir stehen, mit wem wir zusammen sind, wir sind Salz. Auch vornehme Leute sollten sich nicht zu schade sein, einen mit Mühe und Anstrengung und auch Verachtung verbundenen Dienst zu tun. Ich habe das oft schon gehört. Ja, ich möchte in den Dienst, aber bitte nur da, weil da werde ich gesehen. Bitte nur das, weil das ist genau das, wo ich mich wohlfühle. Ihr Lieben, das ist egal, wo Gott einen haben will. Gott hat eine Berufung und wenn wir der Berufung nicht nachkommen, dann wird Gott einen anderen Weg dafür suchen. Was Gott sich vornimmt, das führt er aus, auch wenn Menschen das Gegenteil planen und die, die eigentlich zur Erfüllung seines Plans mitwirken sollten, nicht bereit sind. Gott hätte bestimmt jemand anders verwendet, wenn Josef von Arimathea nicht bereit dazu gewesen wäre, Jesus vom Kreuz zu nehmen. Wenn er nicht bereit dazu gewesen wäre, sein Grab, seine Gruft herzugeben für diesen Jesus und zu sagen, ich möchte ihn würdig begraben. Gott hätte jemand anders erwählt. Denn es geht nicht um die Person, sondern es geht um das, wo Gott sich verherrlichen möchte. Es geht nicht um den Dienst, sondern es geht um das, was Gott vorhat. Und das macht er, wenn du nicht bereit dazu bist, mit jemand anders. Gott vergisst kein Werk, das aus Liebe zu ihm getan wird. Die Tat Josefs war für ihn so wertvoll, dass er alle 4 Evangelisten angewiesen hat, davon zu schreiben. Wir lesen diese Tat in allen Evangelien. Und es bezieht sich nicht nur auf einzelne Personen, sondern auch für uns als Gemeinde bezieht sich das. Als Gemeinde sind wir Salz der Erde. Und ich frage mich oft, wo sind wir als CGA Salz hier in Albershausen? Ja, wir sind beim Fleckenhock dabei, zeigen uns da. Aber wo sind wir sonst Salz? Wo sind wir Salz für die Nachbarschaft hier? Und da stelle ich mir immer wieder die Frage, was würde eigentlich Albershausen fehlen, wenn es die CGA hier nicht gibt? Wenn es dieses Gebäude hier nicht gibt? Was würde den Leuten fehlen? Ich habe schon oft das erlebt, wenn wir als Rangers auf dem Fleckenhock unterwegs waren, die uns dann fragen, wo kommt ihr denn her? Ja, aus dem christlichen Gemeindezentrum. Ja, wo ist das? Ja, hier in Albershausen, Sparwieser Straße 47 Richtung Café Sieder. Wie, da gibt es eine Gemeinde? Und ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass nichts am Gebäude dran steht. Sondern es hat damit was zu tun, dass wir dieser Berufung noch nicht nachkommen, Salz zu sein. Aber ich habe da keine Weisheit drüber. Ich weiß es auch nicht. Ich kann nur Gott darum bitten, dass er mir zeigt, wo können wir denn Salz sein, hier für den Ort Albershausen, wo unsere Gemeinde steht. Wo können wir Salz sein im Ort Albershausen? Und wir können anfangen hier in diesem Wohngebiet. Viele Gemeinden, die haben es echt schön. Die können draußen im Industriegebiet ein Gemeindegebäude haben. Da spielt die Lautstärke keine Rolle. Da spielt die Uhrzeit keine Rolle. Aber ich weiß nicht, ob das eine Bestimmung von der Gemeinde ist. Ich weiß es nicht. Ich finde es auch toll, ein Gemeindegebäude, wo man keine Rücksicht nehmen muss auf die Uhrzeit, auf die Lautstärke. Jugendgottesdienst bis um 11, 11:30. Worship Night die ganze Nacht. Aber ich weiß es nicht. Wo sind wir Salz als Gemeinde? Oder Salz als einzelne Person? Die Gemeinde sind immer wir alle. Und wir wachsen weiter, das ist unser Thema für dieses Jahr. Und ich möchte einfach kurz auf einen Eindruck nochmal eingehen, den ich letzte Woche weitergegeben habe im Lobpreis. Der war unter anderem für eine einzelne Person. Es ging um ein Auto, wo man einsteigt, den Motor anmacht und versucht loszufahren. Das Auto sich aber nicht vom Fleck bewegt. Und der Blick hat sich dann gewendet auf die Handbremse. Und die Handbremse war angezogen bis zum Anschlag. Und das Auto konnte gar nicht losfahren. Es hätte nicht funktioniert. Mit den neuen Handbremsen ja. Die lösen sich automatisch, wenn man losfährt. Aber die alten Handbremsen nicht. Der Eindruck war für eine Person, aber es kam auch noch jemand im Anschluss an den Gottesdienst auf mich zu. Oder auch kurz danach schon, nach dem Lobpreis. Und sagt, ich sehe es nicht nur so, dass es für eine Person ist, sondern ich sehe es auch, dass es für die Gemeinde ist. Und ich glaube, dass wir umdenken müssen, dass wir wirklich in die Berufung kommen müssen. Ihr seid das Salz der Erde hier in Albershausen. Dass wir als Gemeinde diese Handbremse lösen müssen. Dass wir sagen müssen, wir sind hier als CGA im Standort Albershausen und wir möchten Salz sein hier in der Umgebung. Wir möchten Salz sein in der Nachbarschaft. Wir wachsen weiter und das ist ein Thema, wo wir auch drin wachsen dürfen, dieses Salz für Albershausen zu sein. Und ich möchte euch diese Frage einfach mitgeben, dass sich jeder Gedanken darüber machen kann. Was wäre, wenn die CGA nicht hier wäre? Würde es jemand auffallen? Würde jemand was vermissen? Also aus der Nachbarschaft? Wir als Gemeindemitglieder ja, wir würden was vermissen. Gott hat für jeden Einzelnen und für uns als Gemeinde eine Bestimmung, eine Berufung. Und die lesen wir hier in Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Also lasst uns Salz sein